Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Enne Seidel und bei uns geht es heute um die größte aller Künste.
Jeder Mensch zeichnet und alles andere kommt danach. Jeder Architekt zeichnet, jeder Maler zeichnet und jeder Bildhauer zeichnet. Die Zeichenkunst ist die größte aller Künste.
Am Anfang eines jeden Kunstwerks steht die Zeichnung, sagt einer, der es wissen muss. Der Kunsthistoriker Michael Hering leitet eine der größten grafischen Sammlungen Deutschlands und ist zuständig für tausende Zeichnungen. Er hat jetzt eine Ausstellung kuratiert mit Werken von Dana Schatz, eine wichtige Malerin der Gegenwart. Und auch aus ihrem Werk ist die Zeichnung nicht wegzudenken. Wir schauen gleich rein in diese Dana Schatz-Ausstellung in München. Vorher aber geht es auch hier bei uns um den Umgang mit Social Media. Eine von der EU beauftragte Expertenkommission empfiehlt ein Social Media Verbot für Kinder unter 13 Jahren. Heute haben die Experten ihre Vorschläge vorgestellt. Bis zum Herbst will die EU-Kommission jetzt ein entsprechendes Gesetz vorschlagen. Ich habe darüber vorhin mit Dirk von Gehlen gesprochen. Er ist Journalist und Autor, hat unter anderem ein Buch über Internet-Memes geschrieben. Und in seinem neuen Buch geht es um Social Media Verbote. Das erscheint im September. Was also hält Dirk von Gehlen von einem Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige? Ist das sinnvoll?
Es ist ein schönes Beispiel für Symbolpolitik, glaube ich. Es wirkt auf den ersten Blick sinnvoll, führt uns aber auf keiner Weise zu einem besseren Ziel, glaube ich. Ich halte das für ein bisschen Augenwischerei, was da gerade betrieben wird in Brüssel und was Ursula von der Leyen da ankündigt. Für einen wirklichen Umgang mit dem netzkulturellen Raum, der Social Media ja auch ist, ist es keine Hilfe.
Warum? Das müssen Sie noch ein bisschen ausführen, bitte.
Weil es uns dem Ziel nicht näher bringt, Menschen zu mündigen digitalen Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Das Buch, das ich gerade geschrieben habe, heißt Social Media verbieten, verboten, weil ich gerne die Tür aufmachen würde zu dem, was wir eigentlich nach einem Verbot täten. Und viele Leute machen gerade das Verbot zur Lösung. Es ist aber maximal ein erster Schritt. Wohin? Und der Deutsche Ethikrat hat gerade gesagt, es ist ein erster Schritt, um Zensurinfrastruktur zu implementieren. Und da sehe ich eine große Gefahr, dass Dienste zugangsbeschränkt werden, die unsere Kultur sehr deutlich prägen. Und ich glaube, es wäre wichtiger, Kulturtechniken Menschen beizubringen, als einfach ein Verbot auszusprechen und dann zu hoffen, das Problem löse sich von alleine. Das wird nämlich nicht passieren.
Mhm. Kulturtechniken, sagen Sie, verstehe ich Sie richtig? Würden Sie also sagen, Social Media ist eine Form von Kultur, so wie zum Beispiel auch Literatur oder Theater, und ein Social-Media-Verbot wäre daher, ich weiß nicht, so ein bisschen so, als würde man Bücher verbieten?
Ich halte das für die gegenwärtigste, spannendste und vitalste Form von Kultur, die wir gerade haben. Das, was im Netz passiert, was auf Social-Media-Plattformen passiert, das ist nicht Internet-Quatsch, das ist eine gegenwärtige Form von Popkultur. Und ich glaube, dass wir sie auch als solche ernst nehmen müssen. Was in Memes verhandelt wird, ist ganz oft politische Teilhabe für vor allen Dingen die jüngere Generation, die sich dadurch ausdrückt und dadurch auch im positiven Sinne politisiert. Und das war ja mal das Ziel, dass wir junge Menschen an Politik heranführen. Und wenn wir da jetzt einfach sagen, das verbieten wir, dann trennen wir da, glaube ich, einen wichtigen kulturellen Bereich ab, der für Menschen, vor allem junge Menschen, eine wichtige Form von Kultur und Identitätsprägung ist. Und ich halte es für wichtiger, hier konstruktiv Medienkompetenz und damit auch Kulturtechniken in Netzpolitik zu schulen.
Aber es gibt doch schon einen entscheidenden Unterschied zwischen Social Media und anderen Kulturformen, also sagen wir jetzt vielleicht Literatur oder Theater. Nämlich sagen Wissenschaftler und Expertinnen bei Social Media eben, dass da sehr wohl eine sehr große Suchtgefahr besteht, vor allem für junge Menschen. Und Büchersucht oder Theatersucht ist, soweit ich weiß, kein Problem.
Ja, aber als Bücher eingeführt wurden, war Büchersucht tatsächlich auch ein Problem. Das wurde damals kritisiert. Das ist ein wiederkehrender Reflex, den wir oft erleben, dass neue Technologien auf diese Art und Weise zum Sündenbock gemacht werden. Ich halte es für viel, viel wichtiger, tatsächlich ernsthaft Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsfragen zwischen den Generationen, aber auch zwischen unterschiedlichen Einkommensschichten in der Gesellschaft zu thematisieren. Dass es der Jugend heute so schlecht geht, da kann man nicht nur Social Media für verantwortlich machen. Das hat ganz sicher auch mit politischen Entscheidungen zu tun. Ich habe das Gefühl, dass die junge Generation nicht einbezogen wird in zentrale Entscheidungen, dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird und dass Förderung an ganz, ganz vielen Stellen zurückgefahren wird. Und ich glaube, das wäre die eigentliche politische Diskussion, die wir führen müssen. Stattdessen wird Social Media so vorgeschoben und man sagt, ja, wenn wir das nur verbieten, dann ist wieder alles gut. Ich glaube, dass das so nicht funktioniert. Wir müssen das positiv gestalten. Wir müssen der jungen Generation Räume öffnen, wo sie ihre gesamte Potenziale entfalten können. Und das wird durch ein Verbot nicht gelingen.
Was schlagen Sie stattdessen vor? Also wie könnten wir unseren Kindern, den Jugendlichen einen guten und gesunden Umgang oder möglichst gesunden Umgang mit Social Media beibringen?
Ich sage mal zwei Sachen, an denen man das gut festmachen kann. Das eine ist, ich glaube, dass wir es als Kulturform ernst nehmen müssen. Das, was da in Social Media passiert, ist nicht süchtig machend und per se gefährlich. Das ist wissenschaftlich nicht haltbar und das ist auch sozusagen, wird der Kulturform nicht gerecht. Wir müssen es als Kultur ernst nehmen, das ist Punkt eins, und wir müssen Punkt zwei in einen intergenerationellen Dialog darüber treten. Also alle Eltern, die sich Sorgen machen über die Social-Media-Nutzung ihrer Kinder, denen würde ich raten, fragt sie doch mal, was ist dein Lieblingsmeme? Zeig mir doch mal, was interessiert dich daran? Was begeistert dich dafür? Und wenn man so ins Gespräch kommt, dann kann Kultur in eine positive Wendung gedreht werden und auch gestaltet werden. Wir reden gerade in einer Form über Social-Media, die eigentlich nur negativ belastet ist. Das ist nur negativ konnotiert. Und ich glaube, dass das schwierig ist, daraus dann was Positives zu drehen. Also das wäre so, als würden wir uns über Musik unterhalten und wir würden immer nur die Frage stellen, welche Lieder wir gar nicht mögen. Aber Spaß macht es doch erst, wenn wir uns gemeinsam unsere Lieblingsoper teilen oder unseren Lieblingssong oder die Musik, die wir hören, wenn wir Liebeskummer haben. Und genau so müssen wir, glaube ich, auch diese digitale Kultur behandeln.
Sie haben gerade gesagt, Sie sehen zum Beispiel auch die Eltern in der Verantwortung. Entlässt man damit aber dann nicht in gewisser Weise die Anbieter von Social Media so ein bisschen aus der Verantwortung, also die großen Konzerne hinter Plattformen wie Instagram, TikTok und Co.?
Ich glaube, man muss beides bedenken. Also wir müssen auf jeden Fall darüber reden, dass die großen Konzerne hier reglementiert werden müssen. Es gibt dafür übrigens Regeln auf europäischer Ebene. Die werden halt nicht mit großem Engagement durchgesetzt, weil viele politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Angst haben, sich mit Donald Trump anzulegen. Das ist das eine, dass wir in die Diskussion mit den Konzernen kommen müssen und die auch reglementieren müssen. Auf der anderen Ebene müssen wir aber Medienkompetenz in Schulen und in der Familie so stärken, dass Menschen vielleicht, auch junge Menschen, Social Media freiwillig anders interpretieren. Also wir reden immer nur über Strafen und über Verbote. Wie wäre es eigentlich, wenn wir die ganze Energie einsetzen würden und auf alternative Plattformen gehen, die es ja auch gibt? Wenn wir diese Diskussion führen, schaden wir den amerikanischen Konzernen wahrscheinlich viel mehr, als wenn wir sie in die Pflicht nehmen, Altersverifikationen einzuführen. Am Ende werden die davon nämlich profitieren.
Aber noch sind wir eben nicht da, dass alle Social-Media-Nutzerinnen und Nutzer umziehen auf alternative Plattformen und wir sind längst nicht da. Könnte ein Verbot für Menschen unter 13 dann nicht vielleicht zumindest ja als Übergangsregelung sinnvoll sein? Also bis wir als Gesellschaft besser gelernt haben, mit Social Media umzugehen und auch die Eltern soweit sind, dass sie ihren Kindern den richtigen Umgang damit beibringen können?
Ich verstehe diesen Impuls und ich finde den nachvollziehbar. Ich warne jedoch davor, staatliche Verbote hier einzuführen. Lasst uns das auf Schulebene, auf Familienebene organisieren, weil staatliche Verbote immer zu einer schlechteren Kultur führen, immer zu weniger Demokratie als zu mehr.
Das sagt der Journalist und Autor Dirk von Gehlen über Social-Media-Verbote für Kinder und Jugendliche, nachdem eine Expertenkommission der EU empfohlen hat, Social Media für unter 13-Jährige zu verbieten. Auf dem Kunstmarkt sind Zeichnungen oft deutlich günstiger zu haben als zum Beispiel Ölgemälde. Darüber kann man sich wundern, denn in einer Zeichnung steckt ja nicht unbedingt weniger Kunst als in einem Gemälde. In der Renaissance hielten manche die Vorzeichnung sogar für wichtiger als das spätere Kunstwerk, weil in der Zeichnung die Idee des Kunstwerks angelegt war. In ihr steckte also das eigentliche Genie des Künstlers. Dass die Zeichnung auch für viele Malerinnen und Maler der Gegenwart wichtig bleibt, das zeigt jetzt eine Ausstellung in München anhand der Werke von Dana Schatz. Die US-Amerikanerin ist eine der bekanntesten figurativen Malerinnen unserer Zeit und Julian Ignatowitsch hat ihre Kunst in der Pinakothek der Moderne gesehen.
Fast 6 Meter breit und 3 Meter hoch. Solche Ausmaße sind für eine Zeichnung, Kohle auf Papier in Schwarz-Weiß, extrem ungewöhnlich. Die Künstlerin Dana Schatz mag solche Experimente. Sie testet gerne die Grenzen eines Mediums aus. So hat sie das auch bei dieser Zeichnung mit dem Titel Catcher getan. Diese zeigt eine Frau, die in gekrümmter, liegender Haltung die ganze Bildfläche einnimmt und ein Ei in der Hand hält. Um sie herum flattern Vögel und tost das Meer. Ein bisschen erinnert das Bild an Pablo Picassos Jahrhundertwerk Guernica, nur dass dieses eben wesentlich konventioneller bei dieser Größe in Öl gemalt ist und nicht mit Kohle. Gerade die Kohle gibt Schatz Werk aber einen ganz besonderen Anschein von Vergänglichkeit.
It's also like dust. Like drawing is just like working with dust.
Es ist wie Staub. Zeichnen ist, als würde man mit Staub arbeiten, sagt die Künstlerin. Das sorgt für ein spezielles Gefühl, für Atmosphäre.
That also has its own kind of feeling to it, atmosphere.
Atmosphäre haben alle ihre Bilder, egal ob Zeichnung, Malerei oder Druckgrafik. Wollte man diese Atmosphäre in einem Wort beschreiben, dann trifft es das englische uncanny, also unheimlich. Sigmund Freud hat in seinem Aufsatz von 1919 das Unheimliche definiert als das Alltägliche, Vertraute, das plötzlich fremd und bedrohlich erscheint. In Dana Schatz Bildern passiert das die ganze Zeit. Da ist die Hand eines Mannes auf einmal zum übergroßen, blutigen Ballon aufgeblasen. Da stülpen sich die Lungen einer Frau nach außen oder ein Käfer baumelt bedrohlich über einem reglosen Körper. Auch Dana Schatz kennt solchen alltäglichen Horror. Zum Beispiel, wenn ein Deckenventilator plötzlich Angst und Schrecken verbreitet, wie sie sagt. Wenn ich male, versuche ich Dinge darzustellen, die sich eigentlich kaum darstellen lassen. Etwa ein Gefühl oder eine Stimmung, erklärt sie. So auch im titelgebenden Bild zur Ausstellung Trouble and Appearance. Da trifft ein alter, sichtlich verärgerter Mann auf eine immaterielle Erscheinung, einen Geist, seinen Geist.
I like these words together, you know, because one is.
Ich mag diese scheinbaren Gegensätze, schwer und leicht, undurchsichtig und klar. Letztlich sind auch sie austauschbar, mein Schatz. Soll heißen, nichts ist, wie es scheint. Das gilt auch für die Materialien und Techniken. Zum Beispiel, wenn die Künstlerin Konturen in der Aquatinta-Tiefdrucktechnik verlaufen lässt oder Aquarellfarben in einem speziellen Verfahren druckt, das sie zusammen mit ihrer Galerie erfunden hat, erklärt Michael Hering, der Direktor der grafischen Sammlung.
Dana Schatz hat mit Two Palms eine Technik entwickelt, dass die Farben geschichtet werden, die Aquarellfarben, immer wieder trocknen sie aus auf der Holzplatte und dann werden sie mit einer Vertikalpresse, die unglaubliche Gewichte zustande bringt, wird die Farbe aus den Druckplatten auf das angefeuchtete Papier gepresst. Und dann passiert etwas, was ein Künstler nicht steuern kann und was hier im wahrsten Sinne des Wortes forciert wird. Die Farben gewinnen ein Eigenleben. Das heißt, die Farben mischen sich im Pressen neu.
Die Schau zeigt die ganze Bandbreite von Dana Schatz Können. Bislang haben Museen hauptsächlich ihre großformatigen Malereien gezeigt. Hier erlebt man die Künstlerin in all ihren Facetten. Nicht zuletzt in einer hüttengroßen, tonnenschweren Skulptur mit Namen Sea Group. Formen, die aus dem Meer emporzusteigen scheinen. Auch sie nehmen ihren Anfang in einem einfachen Zeichenstrich, meint Kurator Hering.
Historisch ist die Senyo, die Zeichenkunst, die geistige Potenz von allem. Jeder Mensch zeichnet und alles andere kommt danach. Jeder Architekt zeichnet, jeder Maler zeichnet und jeder Bildhauer zeichnet. Die Zeichenkunst ist die größte aller Künste.
Und das zeigt auch das Werk von Dana Schatz. Ihre Zeichnungen und weitere Werke sind jetzt in der Pinakothek der Moderne in München ausgestellt. Julian Ignatowitsch war für uns da. Blood is Russia's eye. Blood is Russia's eye. Aktivistinnen von Pussy Riot und Femen protestieren vor dem russischen Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig. So klang das Anfang Mai, wenige Tage vor der offiziellen Eröffnung dieser so wichtigen und traditionsreichen Kunstausstellung, an der Russland in diesem Jahr wieder teilnimmt, zum ersten Mal seit Beginn des Angriffskriegs auf die gesamte Ukraine. Neben den zum Teil lautstarken Protesten gegen den russischen Pavillon erinnern in Venedig in diesem Sommer aber auch viele Kunstwerke an den Krieg in der Ukraine. Parallel zum offiziellen Programm der Biennale gibt es zum Beispiel eine Ausstellung mit dem Titel Still Joy – Aus der Ukraine in die Welt. Diese Ausstellung fragt, kann man auch in Kriegszeiten Freude empfinden und darf man das? Organisiert hat die Ausstellung ein privates Kunstmuseum aus Kiew und Susanne Burkhardt hat sie sich in Venedig angesehen.
Wenn das Leben am dunkelsten ist, dann wird das Bedürfnis nach Freude besonders groß, mitunter überlebenswichtig.
I think joy is incredibly profound.
Freude kann auf eine Weise tiefgreifend sein, die für uns im Frieden lebende Menschen nicht vorstellbar ist.
In ways that you and I would not think of.
Erklärt der Belgier Björn Jeldorf. Er ist künstlerischer Direktor des Pinchuk Art Center.
Wir denken bei Freude vielleicht zuerst an unseren Kaffee am Morgen oder die Schönheit der Natur.
Wie angemessen ist es also, über Freude im Krieg zu sprechen? So die Ausgangsfrage der Ausstellungsmacher an einen, der es wissen muss.
Als erstes haben wir uns an Chlip Shridko gewandt, ein Marineveteran. Er wurde in Mariupol gefangen genommen, später freigelassen. Wir haben gefragt, ob es okay wäre, über Freude zu sprechen und wie man die definieren könnte.
Shridko hat 12 Interviews geführt mit Soldaten und Veteranen. Sie erzählen von Freude in den dunkelsten Stunden.
Und wenn man diese Interviews liest, versteht man sehr genau, was Freude in diesem Kontext bedeuten kann und sollte.
Freude zu empfinden und Freude zu teilen im Krieg. So die Erkenntnis der Gespräche, das gleiche einem radikalen menschlichen Vorgang und brauche oft nicht viel. Ein Wort, eine freundliche Geste, mit fremden Menschen Geschichten austauschen, ein gemeinsames Glas Tee, jemanden umarmen, den man mag. Die Ausstellung der Pinchuk Foundation im charmant heruntergekommenen venezianischen Palast Contarini-Polignac erzählt darüber hinaus vom inneren Widerstand gegen den Kriegsalltag. Gleich im Eingangsbereich 6 riesige Videoscreens, darauf Bilder von tanzenden Jugendlichen bei einem Rave in Kiew. Eine Arbeit der ukrainischen Filmemacher Jarema Malaschuk und Roman Chimei. Sie haben 2019 und 2023 gefilmt, also vor und nach der Vollinvasion durch Russland, wie junge Menschen zusammenkommen und feiern. Der Versuch, sich ein Stück Normalität zurückzuholen. Und klassisches Kriegsphänomen, man lebt intensiver angesichts der latenten Gefahr und Bedrohung. Der Jugend der Welt gewidmet, so der Titel der Arbeit. Und ganz nah sehen wir die erschöpften Gesichter, die versuchen, den Alltag zu vergessen.
Und wirft damit die Frage auf, welche Zukunft haben diese Jugendlichen und auch, wie die jungen Menschen ihr Leben leben können während des Krieges.
Wenn von Freude im Krieg die Rede ist, dann ist das nicht immer eine leichte Freude. Manchmal ist sie bittersüß, stärkend und traurig zugleich. Die Arbeit der Südafrikanerin Gabrielle Goulais im Obergeschoss des weitläufigen Palazzo erzählt beispielsweise von der Freude an einer freien Gesellschaft. In ihrer Videoinstallation teilen 11 Frauen, queere und Transpersonen, Soldatinnen und Zivilisten aus der Ukraine Geschichten von Gewalt, Trauma und Heilung. Zu sehen und hören sind allerdings nur die Pausen, Gesten, Seufzer zwischen ihren Erzählungen. Das Unaussprechliche zwischen den Worten. Hier, in der Abwesenheit der Worte, liegt das ganze Grauen der nicht zu hörenden Berichte. Doch Freude kann auch ein Akt des Helfens, des Kümmerns sein. Davon erzählen persönliche Geschichten, die die Schau versammelt. Sana Kadirova zum Beispiel hat Zimmerpflanzen aus zerbombten Schulen, Büchereien und Kliniken gerettet und fotografiert. Wie stark deren Überlebenswille ist, das wird in den großformatigen Bildern der Gummibäume und Kakteen deutlich, die zwischen den eingestürzten Mauern ihr Grün leuchten lassen. Werden sie sich an ihre neue Umgebung anpassen können? Wie lange würden sie auf der Straße überleben? Refugees, Flüchtlinge, so heißt diese Arbeit, ein Stillleben des Überlebens. Ein Stockwerk tiefer, im großen Saal des alten venezianischen Palastes, mit Blick auf den Kanal, hängen 28 riesige Kronleuchter von der Decke. In barocker Üppigkeit, farbenfroh, entstanden aus Süßigkeitenketten und Marshmallows. Die Niederländerin Simone Post lässt ein magisches Wunderland entstehen, das an unbeschwerte Kindertage erinnert, an kindliche Freude und an friedliche Zeiten.
It is a sort of wrong joy. It's a joy.
Ein Beispiel für eine Freude, die wir uns oft nicht erlauben. Eine Art falsche Freude und gleichzeitig Erinnerung an den Verlust der Fähigkeit, unschuldige Freude zu empfinden.
Freude und Verlust sind in Kriegszeiten oft nah beisammen, wie in einer Arbeit im kleinen Innenhof des Palazzo. Lesja Wasilchenko zählt die Tage, die ihr Freund Juril im Krieg ist. Ein überlebensgroßer Brunnen, darin das Video eines jungen Mannes auf einer Wiese mit Mütze und Rucksack statisch. Wir sehen ihn von hinten, fast regungslos. Darüber läuft das Wasser in einem Becken wie Regen und steht für die Zeit, die verrinnt, und eine Jugend, die vergeudet wird.
So joy has many different ways in.
Freude können wir auf ganz unterschiedliche Weise erleben,
erklärt Björn Jeldorf. Sie kann vom Verlust erzählen oder ganz grundsätzlich sein.
Zum Beispiel die Freude zu überleben.
Und so hält die Freude die Menschen am Leben. Sie gibt Kraft, Stärke und Hoffnung. Sie erleichtert und hilft täglich weiterzumachen gegen alle Widerstände. Manchmal entwaffnend einfach, fragil oder stilltrotzig. Davon erzählt diese berührende, eindrucksvolle internationale Gruppenausstellung, an die man noch lange nach dem Besuch zurückdenkt.
Was bedeutet Freude in Zeiten des Ukraine-Kriegs? Susanne Burkhardt über die Ausstellung Still Joy in Venedig. Der neuseeländische Film- und Fernsehschauspieler Sam Neill ist gestorben. An ihn erinnert mein Kollege Adalbert Sinjawski in den Kulturmeldungen.
Den internationalen Durchbruch schaffte Schauspieler Sam Neill 1993 als Paläontologe in Steven Spielbergs Dinosaurierabenteuer Jurassic Park. Ebenfalls 1993 überzeugte Neill in dem preisgekrönten Drama Das Piano von Regisseurin Jane Campion. Eine seiner bekanntesten Rollen im Fernsehen spielte er in der britischen Erfolgsserie Peaky Blinders als Kriminalhauptkommissar. Auch wenn Sam Neill nie zu den größten Stars in Hollywood zählte, galt er doch als vielseitiger Charakterdarsteller. Filmkritikerin Jenny Zilker sagte über ihn:
Ja, vor allem war er eben versatil, also wandelbar. Und das hat ja oft mit einerseits einem großen Talent oder großer schauspielerischer Expertise und andererseits mit fehlender Eitelkeit zu tun. Also er schien meistens einfach wirklich auf das zu vertrauen, was ihm als Skript vorgelegt wurde. Vielleicht liegt das mit daran, dass er sehr dankbar für diesen Beruf und diese Chance war. Er erzählte mal im Interview, dass er früher stotterte. Und Sam Neill hatte eben wirklich im Original eine sehr wohlklingende, tragende Stimme, die er auch fantastisch einsetzte. Dazu einen so ganz leichten Akzent, schwer zu definieren, aber irgendwie interessant.
So Filmkritikerin Jenny Zilka in unserem Programm. Sam Neill ist heute in Sydney gestorben. Er wurde 78 Jahre alt. Die Aufnahme in den Orden Pour le Mérite gilt als eine der höchsten Ehrungen für Künstler und Wissenschaftler in Deutschland. Nun zählen zu den Neumitgliedern unter anderem der Maler und Bildhauer Anselm Kiefer sowie die serbische Performance-Künstlerin Marina Abramovic. Das hat Kulturstaatsminister Wolfram Weimer heute mitgeteilt. Weimer sprach von ganz herausragenden Persönlichkeiten, die in der Gegenwartskunst weltweit Maßstäbe gesetzt hätten. Die Istanbuler Polizei hat Medienberichten zufolge den türkischen Rockmusiker und Aktivisten Haluk Levent festgenommen. Hintergrund seien Ermittlungen gegen seine Nichtregierungsorganisation Ahbap. Diese hatte der Bevölkerung nach dem Erdbeben 2023 im Südosten des Landes geholfen. Haluk Levent wird unter anderem Geldwäsche vorgeworfen. Hürcan Asle Aksoy vom Zentrum für angewandte Türkei-Studien in Berlin sieht darin ein weiteres Beispiel für die zunehmende Bedrängung öffentlicher Personen durch die Regierung.
Die Justiz wird heute benutzt oder genutzt, um gegen nicht nur Comedians oder Rockstars oder Vertreter der Zivilgesellschaft, sondern auch gegen Oppositionspolitiker wie Istanbuler Bürgermeister Ekrem İmamoğlu oder CHP-Vorsitzende Özgür Özel, Journalisten, Bürgermeister oder Philanthropen wie Osman Kavala oder kurdische Politiker und Politikerinnen angewendet. Daher fragt man sich nicht nur die Frage, ob die Ermittlungen richtig sind, sondern ob die Ermittlungen unabhängig, transparent und nach rechtsstaatlichen Standards geführt werden,
sagte Politologin Hürcan Asle Aksoy im Deutschlandfunk Kultur.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjawski. Und das war Kultur heute. In den Informationen am Abend geht es gleich nach den Nachrichten auch nochmal um die Empfehlung der EU-Experten, Social Media für Kinder unter 13 Jahren zu verbieten. Ich bin Anne Seidel. Schönen Abend.